Wenn ich groß bin, studiere ich vielleicht mal Psychologie, um zu verstehen, was in den Köpfen von Menschen vor sich geht oder besser noch Soziologie. Dann würde ich versuchen zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert. Und im Moment komme ich mir vor wie ein Student im ersten Semester. Also so Soziologie natürlich, mittendrin. Teilnehmende Beobachtung. Und ich bin leicht verunsichert. Ich glaube, mein Mandelkern spielt verrückt. Und wer könnte mich stabilisieren? Vielleicht Benjamin Emanuel Hoff. Herr Hoff, können Sie mir helfen?
Ich kann mich bemühen, Ihnen zu helfen. Auch wenn ich dann wahrscheinlich den Vorwurf bekomme, dass das die Selbstüberschätzung vieler politischer Akteure ist, der Auffassung zu sein, dass sie den Menschen immer helfen könnten. Ich glaube, was wir zurzeit tun, ist, dass wir, und das haben Sie sehr, sehr gut am Anfang beschrieben, wir sind Teil eines großen gesellschaftlichen Experiments. Das hat das letzte Mal vor 100 Jahren gegeben, als die spanische Grippe grassierte. Und wir sind damit konfrontiert, dass wir zwar live zuschauen können, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse bilden über eine Viruserkrankung, die, wie wir gerade in Großbritannien sehen, eben auch mit Mutationen vonstatten geht, die eine hohe gefährliche Wirkung haben können. Wir haben mit Begeisterung gesehen, wie viel Impfstoffe entwickelt werden können in sehr, sehr kurzer Zeit. Das zeigt, wie wichtig tatsächlich Wissenschaft und Forschung ist. Wir sehen aber auch, wie schwer es uns fällt, in einer Gesellschaft, die auf Risikoabstinenz und Sicherheit fokussiert ist, zu akzeptieren, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Hypothesen arbeiten, die eben auch widerrufen werden können, die modifiziert werden. Und dass es wahnsinnig schwierig ist als Politik, und insofern kann ich Ihnen auch nur eingeschränkt helfen, dass Politik Lösungen finden soll in einem Feld, in dem wir alle derzeit darauf angewiesen sind, zu akzeptieren, dass es keine vollkommene Sicherheit gibt, sondern dass es eben Hypothesen gibt, dass es Entwicklungen gibt, die vorherige Annahmen auch wieder völlig in Frage stellen können. Das ist beim Virus B117, den wir gerade in Großbritannien haben, der Fall, aber da können wir gleich nochmal drüber reden.
Vielleicht können Sie mir nicht helfen, aber Sie helfen ja täglich Ihren Söhnen. Und ich habe das, verstehe jetzt, was German Angst bedeutet oder habe eine Ahnung davon. Welche Fragen haben denn Ihre Söhne und wie stabilisieren Sie sich persönlich selbst und Ihre Jungs? Was tun Sie? Was sind Ihre Strategien?
Naja, was glaube ich meine Kinder genauso wie andere empfinden, ist, dass sie diese Unsicherheit spüren, dass sie Fragen stellen, auf die Erwachsene keine Antwort haben und dass sie sich genauso wie Erwachsene auch an bestimmte Hoffnungen klammern. So wie meine Kinder am Wochenende begeistert auf den Schnee geguckt haben und mein mittlerer Sohn rief, der Klimawandel, es beginnt sich zum Besseren zu wenden. Ich sage, naja, du, ein Schneefall macht noch kein Ende des Klimawandels, aber ich freue mich über deinen Optimismus. So ist es eben auch, dass wir uns derzeit an jede gute Nachricht klammern, die es gibt und umso schärfer aber auch wahrnehmen, wenn es Rückschläge gibt.
Der Schnee, der bedeckt ja alles, der kaltes Weiß bedeckt den Scheiß, hat er Gutz gesungen, zitiere ich immer wieder gerne. Und ich habe das Gefühl, dass der Schnee die kaschierten Wunden der Gesellschaft abdeckt. Und dann kommt die Pandemie und reißt eigentlich das Tuch weg, das faulige Tuch, und zeigt ja die Probleme der Gesellschaft und die Konstruktionsfehler. Oder bin ich jetzt schon zu fatalistisch?
Sowohl als auch ist wahrscheinlich die beste Antwort, die ich darauf geben kann. Also vielleicht sollten wir es tatsächlich mal in einzelne Segmente sortieren, dann kommen wir einen Schritt voran. Gehen wir mal auf das Thema Impfen. Wir haben einen Impfstoff. Das ist ein riesiger Erfolg. Es werden weitere Impfstoffe kommen. Jetzt wird ja der Impfstoff von Moderna auch zugelassen werden können. Das ist ein großer Fortschritt. Gleichzeitig sind die Impfmengen, die zur Verfügung stehen, nicht so, dass wir derzeit flächendeckend die gesamte Bevölkerung impfen können, weil natürlich ein Impfstoff auch produziert werden muss, begrenzte Impfproduktionskapazitäten zur Verfügung stehen. Gibt es eine große Debatte über die Impfverteilung und manche Kritik an der Bundesregierung ist dann wiederum schwierig, wenn ich das auch mit internationaler Solidarität und Gerechtigkeit zusammenbringe, aber da können wir ja vielleicht auch nochmal drüber reden. Dann hast du auf der anderen Seite eine Situation, in der derzeit ganz viele Leute ja auch berechtigt sagen, es zeigt sich doch, das Grundmerkmal unserer Gesellschaft, nämlich eine, die auf Gewinnmaximierung, Profit orientiert ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Produktionsstätten, in die Fabriken gehen müssen, in denen einfach weitergearbeitet wird, während andere, Solo-Selbstständige, Gastronomie, Einzelhandel, jetzt geschlossen sind und ganz, ganz viele zu Hause sitzen. Das wird als eine Schieflage wahrgenommen. Das ist eine diese Kritik ist auch berechtigt. Man kann dann auf der anderen Seite auch wieder sagen, die gesellschaftlichen Folgen eines absoluten Lockdowns, in dem die Produktionsstätten eben auch stillstehen, es die Erwartung gibt, dass die entsprechenden verlorenen Wirtschaftskräfte damit auch irgendwann ausgeglichen sind, dass damit auch Steuereinnahmen für bestimmte Leistungen, die notwendig sind, um Kultur und anderes zu erhalten, dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Allein diese Wechselwirkungen sind komplex. Und insofern, ich teile nicht Ihren Fatalismus. Ich bin als Linker normativ optimistisch, aber ich sehe, dass es viele Fragen gibt und dass es derzeit eine bestimmte Haltung innerhalb unserer Gesellschaft gibt, die ist auch berechtigt von Angst, von Zurückhaltung, auch von Wut geprägt. Und das Einzige, was uns hilft, ist das, was wir beide gerade miteinander machen, das Gespräch. Das Gespräch innerhalb der Gesellschaft, in der man aber auch akzeptiert, dass es eine Position gibt, die zunächst erstmal geäußert werden darf, bei der es Gründe gibt, warum Menschen sich darüber Gedanken machen. Und das kann auch falsch sein. Aber ich kann zum Beispiel auch feststellen, dass jemand, der eine komplett andere Haltung hat als ich, aus einer Logik, die seine Logik ist, geschlossen logisch argumentiert, aber dadurch, dass ich die Grundannahmen nicht teile, kann ich ihm nicht zustimmen. Das heißt aber nicht, dass er völlig falsch liegt, sondern es ist erstmal nur, dass er eine andere Meinung hat und eine andere Auffassung. Und das ist das, was die Pluralität unserer Gesellschaft auszeichnet. Und wir neigen dazu, diese Pluralität in Frage zu stellen. Das macht es derzeit schwierig, weshalb es immer sinnvoll ist, sich auch mal tageweise aus sozialen Netzwerken abzumelden, einfach damit man den Kopf frei kriegt.
Wie geht das? Einfach ausstellen, die Geräte wahrscheinlich. Schwere Geschichte. Also ich bin ja nicht grundsätzlich fatalistisch. Bei Twitter
zum Beispiel die Möglichkeit, sich mal abzumelden. Ja. Das heißt nicht, dass der Account gelöscht ist.
Ja, verstehe. Das ist eine schwere Aufgabe. Die Grenzziehung zwischen dieser fatalistischen Haltung, die besserwisserischen Haltung, die da oben, die machen doch wieder das und dies und jenes und einer berechtigten Kritik. Wo verläuft da die Grenze für Sie und ist es noch sinnvoll zu reden? Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute sich auch das konditionieren und sich reinsteigern in so eine Haltung, die da oben machen doch eh, was sie wollen und es hat doch eh keinen Zweck und ich weiß, wie es geht.
Wir haben immer darüber geschmunzelt, dass bei einer Fußball-Weltmeisterschaft wir 80 Millionen Trainer haben und Schiedsrichter, die es besser könnten. Und wir haben derzeit Millionen von Impfexperten, Schnelltestexperten etc., die genau wissen, wie man es besser machen müsste oder warum alles Quatsch ist. Das muss man erstmal akzeptieren. Weil es ist auch eine Form von Regulation. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Situation, so wie sie ist, erstmal in Frage stelle und sage, nein, das, was mir präsentiert wird, akzeptiere ich erstmal nicht, dann ist das auch etwas, sich innerlich zu positionieren.
Das heißt, positiver Zweifel
erstmal. Zu regulieren. So, insofern, das ist doch erstmal okay. Der für mich wichtige Punkt ist der. Ich habe das auch bei einer Rede, die mir wirklich wichtig war, im Bundesrat zum Bevölkerungsschutzgesetz gesagt. Ich bin nicht bereit, jeden, der derzeit dem, was im Pandemiemanagement passiert, kritisch gegenübersteht, als ein Querdenker, Leerdenker oder sonst wie zu bezeichnen. Sondern es gibt für mich eine klare Grenze. Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger etc., mit denen darf man sich nicht gemein machen. Das sind die, die unsere Gesellschaft, unsere Grundwerte, unsere Verfassungsordnung grundsätzlich in Frage stellen. Und nicht jeder, der sagt, ich will mich nicht impfen lassen oder ich habe Fragen und Ängste beim Impfen, ist ein Querdenker. Das ist doch, also das muss man einfach auch festhalten, da machen wir es uns auch zu einfach. Und jeder, der eine kritische Frage stellt, kann nicht einfach als Populist disqualifiziert werden. Ich muss damit leben, dass Menschen in dieser Situation auch grundsätzlich sagen, ich habe wenig Vertrauen, dass die in der Politik das richtig machen. Naja, dann ist das erstmal so. Und dann ist die Frage, ist man bereit zu reden und ist man bereit, Fakten zu akzeptieren? Also erstmal zu akzeptieren, dass es bestimmte Fakten gibt. Das heißt nicht, dass ich dem zustimmen muss, aber dass man sagt, okay, ich stelle fest, dass mittlerweile Millionen Menschen mit dem Impfstoff geimpft sind, in den USA, in Israel und so weiter, und dass die Zahl derjenigen, die Impfschäden davon getragen haben, verschwindend klein ist und dass die Impfschäden vor Ort behoben werden konnten. Das muss man erstmal akzeptieren. Man kann dann trotzdem für sich innerlich sagen, ich habe Angst.
Nochmal zu dieser Sprachlosigkeit. Es ist natürlich leichter, bequemer, sich in die Ecke zurückzuziehen der moralischen Überlegenheit und anderer Leute abzutun, die Zweifel haben am Impfen, die auf die Straße gehen und so weiter. Da hab ich das Gefühl, dass da so eine Sprachlosigkeit und auch eine Spaltung der Gesellschaft sich weiter positioniert. Bin ich wieder zu fatalistisch?
Ja, Wir leben in einer, seit Monaten, also seit fast einem Jahr, in einer Situation, in der wir mit einem Virus konfrontiert sind. Den kann ich nicht sehen. Den kann ich nicht riechen und nicht schmecken, sondern ich merke ihn, wenn ich ihn hab. Die Einschläge werden größer. Es gibt Leute, denen sterben die Eltern, die Großeltern. Wir wissen von Leuten, die den Virus überstanden haben, aber weiterhin physische Schwierigkeiten haben, deren körperliche Belastbarkeit massiv zurückgegangen ist. Und es gibt darauf eine Reaktion, die ist auch nicht ungewöhnlich. Die heißt, ich mache die Augen zu und gehe einfach meinen Weg weiter. Ich will das nicht sehen. Das hat übrigens auch, also das hat auch eine positive Komponente, indem sich nämlich Menschen auf andere Dinge konzentrieren und nicht nur auf den Virus fokussiert sind. Also jedes Ding geht mit seinem Gegenteil schwanger. Und wir hatten schon vor dem Virus eine schwer gestörte gesellschaftliche Debatte. Und das nimmt natürlich in dieser angespannten Virussituation noch zu, weil man auch nur noch über dieses Thema redet. Ist auch richtig, weil es beschäftigt uns ja alle. Aber ich sage eben auch, ich bin weit davon entfernt zu sagen, und Ihren Fatalismus, der ja auch sozusagen ein interviewbezogener Fatalismus ist, weil wir wollen ja genau darüber reden, zu sagen, wir sind gesellschaftlich quasi haben den Kippmoment überschritten. Nein, haben wir nicht. Ich sage auch, es sind bei diesen Demonstrationen, die hier stattfinden, das Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Recht. Das haben sich Menschen in der DDR 1989 erkämpft. Dass Menschen gegen Maßnahmen der Politik auf die Straße gehen, ist erstmal ihr Demonstrationsrecht. Ob das sinnvoll ist, ob das gesundheitsschutzmäßig sinnvoll ist, eine ganz andere Frage. Aber ich muss erstmal sagen, es gibt ein Demonstrationsrecht. Das ist ein Grundrecht. Und es gibt Rechtsextremisten, die versuchen, diese Proteste, diese Ängste zu instrumentalisieren. Das hat es immer gegeben. Und es gibt Menschen, die haben Angst. Und mit denen will ich reden. Und es gibt Menschen, die haben keine Angst, sondern die haben Wut. Mit denen muss man reden.
Ich hatte letztens so ein heimeliges Gefühl, als ich Ihr Flipchart-Video gesehen habe. Das war so ein wunderbares Erklärvideo, handgemacht, und das fand ich klasse. Und dann haben Sie gesagt, wer generell gegen Impfung ist, sei unsolidarisch und verantwortungslos. Das ist ja hoffentlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Andererseits, wenn ich die aktuellen Zahlen sehe, wer sich im Gesundheitswesen, im Pflegebereich nicht impfen lassen will, das sind fast 2/3. Könnte ich jetzt auch wieder nur fatalistische Dinge sagen? Oder gibt's das, kann man das ins Positive wenden?
Auch hier muss man wieder differenzieren, das hilft uns ja. Also, die Zahlen, die gestern im öffentlichen Raum kommuniziert wurden, bezogen sich auf ein Ostthüringer Krankenhaus, in dem nur 1/3 der Beschäftigten gesagt hat, wir sind bereit, uns mit dem Impfstoff impfen zu lassen. Nachdem die öffentliche Diskussion, auch Aufklärung dazu stattgefunden hat, hat binnen eines Tages in diesem Krankenhaus sich schon knapp die Hälfte der Beschäftigten impfen lassen. Also insofern, Aufklärung ist der Weg aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, wissen wir seit Immanuel Kant. Das gilt auch im Hinblick auf diese Impfgeschichte. Ansonsten sage ich eben auch, es gibt eine große Zahl von Menschen, die lassen sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen. Bei Masern und so weiter ist die Impfquote sehr, sehr, sehr hoch. Aber bei diesem Impfstoff, der jetzt entwickelt wurde, in dieser sehr emotional geführten Diskussion, in einer Phase großer Befürchtungen, gibt es natürlich auch eine Zurückhaltung bei Menschen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, damit umzugehen, ist, indem wir erklären, indem wir Fragen beantworten, indem wir Vorbildcharakter entwickeln. Und da sage ich eben auch wieder, in unserer Gesellschaft müssen wir uns Fragen stellen, müssen wir uns Kritik stellen, müssen reden, reden und reden, so lange, bis Fragen auch beantwortet sind. Und dass es beim Impfen jetzt nicht sofort 90% der Leute gibt, die rufen, Yippie, ich will mich impfen lassen, war zu erwarten. Aber ich sage auch, es gibt eine große Zahl von Menschen, die wollen sich impfen lassen und hoffen darauf, dass es endlich bald genug Impfstoff gibt, damit die breite Masse der Bevölkerung geimpft werden kann.
Wie groß ist denn die Mauer der selbstverschuldeten Unmündigkeit? Ist die im Osten viel höher?
Nee. Die Debatten, die wir führen, die werden noch vom Bodensee bis nach Sylt und von Capacona bis nach Zittau geführt. Insofern ist doch klar, dass wir hier eine gesamtdeutsche Diskussion haben. Und ich würde mal sagen, die Vorstellung, dass die da oben es nicht richtig machen, die ist durch die Transformationserfahrung der Nachwendejahre im Osten immer etwas verbreiteter gewesen als im wohlstandssituierten Westen. Und das ist ja auch einer der Punkte, der mich aufregt, wenn westdeutsche Ministerpräsidenten wie Söder immer davon sprechen, dass das die größte Krise und die größten Umwälzungen in unserer Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dann sage ich, das ist auch einer der Momente, an dem Westdeutsche ignorant darüber hinweggehen, dass es 1989 und in den 90er Jahren radikale Veränderungen in Ostdeutschland gegeben hat, die einfach weiterhin eine Blackbox der westdeutschen Politikdebatte sind.
Sie haben promoviert zum föderalen Wohlfahrtsstaat und der Föderalismus, der beschäftigt sich ja Sie ja auch in Ihrem Job als Staatskanzleiminister und auch natürlich im Bundesrat. Hat der Föderalismus jetzt auch seine Grenzen gezeigt? Wenn wir aufs Impfen jetzt mal schauen, also in Berlin läuft das ja irgendwie ganz anders. Da schreiben die Meldeämter die über 90-Jährigen an und dann kommen die zur Impfung. Das scheint ja reibungsloser zu laufen in Berlin. Und in Thüringen hapert es ein bisschen oder hackert es. Wäre es dann nicht besser, eine gesamtdeutsche Lösung zu finden?
Wenn wir mal durch unsere föderale Struktur gehen, da haben wir metropolitane Räume wie das Ruhrgebiet oder das Rhein-Main-Gebiet. Wir haben große Städte wie München, Berlin, Hamburg. Und wir haben ländliche Räume. Wenn ich in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern einzelne Gebietskörperschaften, dazwischen sehr viel Fläche, anschreibe und sage, kommt doch mal in ein Impfzentrum nach wohin auch immer, Greifswald, dann ist das eine ziemlich große Strecke, die 90-jährige Leute dort fahren müssen. Sondern da muss man in die Orte gehen und so wie wir das auch in Thüringen machen, in die Pflegeheime gehen und dort die alten Leute impfen und entsprechende Angebote eben auch unterbreiten. Der Föderalismus hat immer Stärken und Schwächen, genau wie der Zentralstaat Stärken und Schwächen hat. Ich glaube, dass sich in dieser Pandemie auch die Schwächen des Föderalismus gezeigt haben und gleichzeitig die Stärken. Solange wir nicht mit dem exponentiellen Wachstum der Pandemiezahlen konfrontiert waren, war der Ansatzpunkt, dass lokal reagiert wird, aber dort, wo keinerlei Ansteckungen stattgefunden haben, man nicht einfach die Grundrechte der Menschen prophylaktisch einschränken kann, war völlig richtig. Das ist gelebter Föderalismus und kann nicht anders gehandhabt werden. Man kann nicht Ungleiches gleich behandeln. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Schwächen im Föderalismus. Das sind lokale, regionale Eitelkeiten. Das ist der politische Wettbewerb, der eine Rolle spielt. Ich meine, dass wir im Jahr 2021 Wahlkampf haben in mehreren Bundesländern oder auf Bundesebene, das wird ja in der Debatte um die Pandemie-Maßnahmen gerade sehr, sehr deutlich. Und ob parteipolitische Profilierungen in Koalitionen, ob das jetzt SPD und Grüne in Thüringen oder die SPD im Bund betrifft, das ist eine ganz andere Frage. Das müssen die Parteitaktiker dann auch für sich entscheiden. Erstmal sage ich, der Föderalismus ist das Grundprinzip unserer Verfassungsordnung. Er hat unglaublich viele Stärken, aber er hat natürlich auch Schwächen und die werden auch berechtigt benannt.
Sind Sie Parteimitglied?
Seit 93.
Ah, seit 93 schon.
Und seit 95 Gewerkschaftsmitglied. Ich gehöre zu einer Generation, in der man das noch machte.
Also ich habe das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Also ich bin erstens fatalistisch drauf im Moment. Das ist ja eine Stimmungsschwankung, wahrscheinlich hormonell bedingt. Und dann habe ich auch so Wahrnehmungsprobleme. Ich habe jahrelang gelesen, dass Sie eben nicht der Autor von Tao the Pooh sind und habe das überlesen. So. Und jetzt habe ich mich ja dank Ihnen damit beschäftigt und habe gelesen Taoismus für Wrestler. Also Taoismus für Wrestler steht da und ich habe mal Wrestler gelesen. Was stimmt mit mir nicht?
Also, ich glaube, dass Sie ein bisschen kokettieren. Das ist auch okay. Das macht Sie ja zu dem liebenswerten Menschen, der Sie sind. Insofern glaube ich, dass Sie einen interviewbezogenen Fatalismus haben, um mich zu antworten auf Fragen zu provozieren. Und das klappt ja auch eigentlich ganz gut. Und ansonsten, ja, es stimmt. Es gibt den Autor von Winnie the Pooh, der auch Benjamin Hoff heißt. Das führt dazu, dass ich auch auf Instagram mindestens einmal in der Woche irgendwie verlinkt werde mit einem Zitat von Winnie the Pooh. Und das ist aber ehrlich gesagt nicht das Schlechteste. Es gibt Bücher, die deutlich schlechter sind als The Tao of Pooh. Insofern kann ich damit ganz gut leben. Ich kann es nur in meinem Arbeitsalltag nicht so oft anwenden, aber vielleicht muss ich das einfach nochmal genauer lesen, was dieser andere Benjamin Hoff da publiziert hat.
Und warum ich Wrestler gelesen habe, das können Sie mir auch nicht erklären. Gut, das wäre jetzt.
Das ist, weil Sie offensichtlich gerne Sendungen gucken, die nachts um zwei Wrestling-Kämpfe zeigen, aber das ist ehrlich gesagt etwas, das müssen Sie mit sich selbst ausmachen.
Ja, aber das haben Sie mich sowas von entblößt, das war jetzt, also Sie haben haben meine Scham verletzt. Also, na gut, über Schamabwehr können wir das nächste Mal reden. Nochmal abschließend. Sie haben gesagt, wer generell gegen Impfungen ist, sei unsolidarisch und verantwortungslos. Das ist ja eine Maximalbeschämung. Also, das möchte man ja eigentlich keinem vorwerfen. Das heißt, Beschämung, ist das ein Mittel der Wahl, jetzt in einer Impfkampagne zu sagen, Leute, verhaltet euch solidarisch, ihr müsst den Dienst am Gemeinwesen leisten. Ist ziemlich, eine ziemlich harte Waffe, oder?
Naja, wir haben es geschafft, weltweit große Krankheiten auszurotten, indem es Impfungen gab. Dazu gehört beispielsweise Kinderlähmung etc. Und insofern finde ich, dass es starke Argumente für Impfungen gibt. Und es ist tatsächlich so, davon bin ich überzeugt, dass es weniger ein Dienst am Gemeinwesen ist, das ist mir zu preußisch, sondern unsere Gesellschaft lebt von Solidarität. Und das ist, Solidarität ist auch eine Übersetzung des Grundsatzes, die Freiheit, die ich mir nehme, darf die Freiheit anderer nicht einschränken. So wie ich möchte, dass die Freiheit, die andere sich nehmen, nicht meine Freiheit einschränkt. Und wenn dieser Grundsatz unseres Gemeinwesens gelten soll, dann ist das praktizierbar durch gelebte Solidarität. Und ich bin der festen Überzeugung, und deshalb habe ich das auch bei meinen Kindern intensiv diskutiert, dass ich möchte, dass meine Kinder geimpft werden, weil ich erstens sie selbst nicht Krankheiten aussetzen möchte, die durch Impfungen behoben werden können, und weil ich nicht möchte, dass andere, die möglicherweise konstitutionell schlechtere Voraussetzungen als meine Kinder bringen, dadurch, dass meine Kinder nicht geimpft sind oder dass ich nicht geimpft bin, Schaden erleiden. Und das ist Solidarität, und davon bin ich überzeugt.
Was haben Sie denn gegen das Preußischsein oder überhaupt gegen Preußen?
Naja, ich bin, glaube ich, der Überzeugung, dass wir es ganz gut geschafft haben, uns von manchem preußischen Verständnis zu verabschieden. Das hat unsere Gesellschaft liberaler, freiheitlicher und auch attraktiver gemacht.
Das war jetzt was Positives. Wenn es Ihnen schlecht geht, nochmal abschließend ganz persönlich, und Sie sich stabilisieren wollen, Sie spielen mit Ihren Söhnen, das kann ja wirklich helfen mit Lego-Modelleisenbahn und so weiter oder Rennbahn. Was machen Sie, um runterzukommen, um sich zu stabilisieren und so fröhlich zu bleiben, wie Sie sind?
Was ich in Thüringen, ich bin ja aus Berlin nach Thüringen gekommen, was ich in Thüringen wahnsinnig schätzen gelernt habe, ist das Fahrradfahren, die Möglichkeit, dass man in wenigen Minuten außerhalb von Erfurt mitten auf dem Dorf ist. Und das ist für mich etwas, was ich wahnsinnig mag, und auch die Möglichkeiten, die wir in Thüringen haben, uns zu bewegen, Natur zu genießen. Allein wenn du mal das Licht anschaust, wenn du in Richtung Molsdorf oder die drei Gleichen schaust, das ist das, was Thüringen aus meiner Sicht mit ausmacht. Und das ist das, was ich sehr genießen kann.
Dann genießen Sie es weiter, bleiben Sie stabil für den Job, den Sie machen, denn Sie haben einen Job als Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, Sie sind Chef der Staatskanzlei, Freistaat des Thüringen, noch nebenbei Honorarprofessor und sind Vater dreier Söhne und Mensch. Das bleiben Sie bitte. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit.
Ich danke Ihnen und bleiben Sie auch gesund. Tschüss.
Tschüss.